Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit Themen aus der Forschung. Im Nachbarstudio ist mein Kollege Lennart Pyritz. Ja, und Herr Pyritz, was steht da heute im Programm an?
Ja, guten Morgen, hallo Petra Enzminger. Ich fange mal hinten an. Um etwa 10 vor 10 wird es darum gehen, dass Mikroplastik mit Gischt und Wind vom Meer aufs Land zurückkehren kann. Bisher gab es da die Ansicht, dass Plastikpartikel, die einmal im Ozean gelandet sind, auch dort bleiben. Da spricht eine neue Studie jetzt dagegen. Davor blicken wir auf zwei Corona-Themen. Es wird einmal darum gehen, wie die Weltgesundheitsorganisation WHO den aktuellen Stand der Krise in Europa und anderen Teilen der Welt bewertet, aber auch ihre eigene, teils umstrittene Rolle beim Krisenmanagement. Und wir gehen der Frage nach, wie Viren wie SARS-CoV-2 sich mit der Zeit verändern, also mutieren, und ob das immer bedeutet, dass sie gefährlicher werden.
Wenn irgendwo etwas passiert, wenn irgendwo die Infektion nach oben geht, dann haben wir auch einen Notfallmechanismus.
Die erste Frage ist ja, ist das lokalisierbar? Sind die Infektionsketten nachvollziehbar?
Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden.
Corona-Update.
Frankreich, Österreich oder Deutschland. In vielen Ländern werden in diesen Tagen Einschränkungen gelockert, die getroffen wurden, um die Ausbreitung des neuen Coronavirus einzudämmen. Manche begrüßen diese Entscheidung und fordern weitere Lockerungen. Anderen geht das zu schnell und sie fürchten ein erneutes Aufflackern der Infektion, eine zweite Welle. Der Weltgesundheitsorganisation kommt bei der Bekämpfung dieser globalen Krise von Anfang an eine zentrale Rolle zu. Ihr Krisenmanagement wurde von den USA und Australien allerdings auch offen in Frage gestellt. Wie beurteilt die WHO die derzeitige Corona-Lage in der Welt und ihre eigene Rolle in der Pandemie? Darüber habe ich vor dieser Sendung mit dem WHO-Sprecher Christian Lindmeier gesprochen. Meine erste Frage war, kommen die aktuellen Entspannungssignale aus Deutschland und anderen Ländern aus Sicht der WHO zur richtigen Zeit?
Eine Lockerung der Maßnahmen ist sicher wichtig gewesen oder ist immer noch wichtig, um der Bevölkerung eine Art ein Aufatmen zu ermöglichen und vor allem auch der ganzen Wirtschaft. Es darf ja nicht ein Weg des Wirtschaft oder Gesundheit geben. Es muss alles zusammenarbeiten. Es muss Wirtschaft und Gesundheit, Schule und Gesundheit, Schule und Wirtschaft und Gesundheit, alles muss zusammenarbeiten. Diese Lockerungen müssen also schrittweise aufgehoben werden und das wäre das Wichtige, schrittweise aufheben, um zu beobachten, wie sich die Entwicklung darstellt und reagieren zu können, wenn neue Fälle auftreten.
Schweden ist einen Sonderweg im Umgang mit der Corona-Krise gegangen, der ja weniger auf Verboten beruht als an das Verantwortungsgefühl der Bevölkerung appelliert. Allerdings gibt es im Vergleich zu anderen Ländern dort auch deutlich mehr Todesfälle, darunter viele hochbetagte Menschen. Jetzt hat Michael Ryan, der WHO-Direktor für Notlagen, den schwedischen Sonderweg kürzlich trotzdem als Zukunftsmodell bezeichnet. Sehen das alle so in der WHO?
Idealerweise hätten wir natürlich eine Situation, in dem überhaupt keine Lockerungsmaßnahmen geordert werden müssten, sondern alles nur auf der freiwilligen Basis funktioniert und genügend Verständnis vorhanden ist, um eben Ansteckungswege zu vermindern und die Ansteckungszahlen so gering als möglich zu halten. Das sah in Schweden lange Zeit sehr gut aus und wurde deswegen auch als Erfolgsmodell gelobt. Es haben sich leider nun mit den Zahlen neue Erkenntnisse ergeben und es muss genau nachgeschaut werden, warum vor allem in der älteren Bevölkerung die Todeszahlen leider so hoch sind in Schweden. Schweden selbst hat darauf schon reagiert und wird hier versuchen, gegenzusteuern. Es bleibt dabei natürlich, idealerweise können wir mit so wenig Einschränkungen für die Wirtschaft und für die Schulen und für das Alltagsleben als möglich leben. Aber das lässt sich eben leider nicht überall so durchsetzen.
Wenn wir auch mal außerhalb von Europa schauen, nach Wochen ohne Neuinfektion wurden jetzt wieder erste Fälle aus Wuhan gemeldet. Südkorea, ein Land, das ja eigentlich als Vorreiter bei der Beherrschung des Virus gilt, meldet den stärksten Anstieg von Corona-Fällen seit 4 Wochen. Was gehört nach Ansicht der WHO dazu, damit auch ein langfristiger Umgang mit diesem Virus gelingt, sozusagen ja eine Koexistenz mit der Bevölkerung, bis es dann irgendwann einen Impfstoff gibt?
Koexistenz ist vermutlich genau das richtige Schlagwort hier. Das Szenario als solches, dass nach Lockerungsmaßnahmen wie in Wellenform immer wieder ein Anstieg der Fälle zu erwarten ist, das dann wieder abebbt, eventuell mit neuen Maßnahmen und dann danach wieder bei Lockerung ansteigt, ist ja vorgesehen oder war vorauszusehen. Das wird in vielen Modellen, wurde das schon so dargelegt, dass eben genau das zu erwarten ist, wenn die Maßnahmen gelockert werden. Das zeigen uns nun verschiedene Länder und das ist hoffentlich etwas, wovon auch international gelernt wird, dass genau diese Anstiege A zu erwarten sind und bestens natürlich auch bekämpft werden sollen oder so gut als möglich eben verhindert werden sollen. Hier ist es ganz wichtig, dass die gesamte Gesellschaft zusammenarbeitet. Das ist zum ersten Mal ein Verstehen dieser neuen Realität. Die Ansteckungswege verstehen und verstehen, wie man sich am besten schützt, ohne große Einschränkungen eingehen zu müssen. Das ist sicher das Schwierigste an der ganzen Geschichte. Und das andere ist natürlich, dass sich von der Schule bis über die Supermärkte, über die Unternehmen, über die großen Fabriken jeder Bereich einstellen muss und versuchen muss, die Arbeitsplätze, die Schulplätze und alles so einzurichten, dass so wenig als möglich Ansteckungsgefahr besteht.
Aus der US-Regierung sind Vermutungen geäußert worden, das Virus könne ganz ursprünglich aus einem Labor im chinesischen Wuhan stammen. Aus Sicht der WHO reine Spekulation?
Die Erkenntnisse, die wir im Moment haben, deuten alle auf den natürlichen Ursprung dieser Pandemie, einer Ansteckungswelle von den Fledermäusen über diesen Lebensmittelmarkt in Wuhan hin und nicht auf irgendwelche anderen Wege der Verbreitung des Virus.
Die USA werfen China ja außerdem vor, Informationen über das Virus gerade am Anfang der Pandemie zurückgehalten zu haben. Dabei wurde auch die Rolle der WHO kritisiert, insbesondere eine zu große Nähe oder sogar eine Abhängigkeit von China. Hätte die WHO die Ausbreitung früher eindämmen können, wenn sie Chinas Angaben zu Beginn der Pandemie stärker hinterfragt hätte?
China hat tatsächlich sehr früh reagiert und sehr schnell reagiert und die wichtigsten Informationen weitergegeben. Bereits Ende Dezember, also noch am 31. Dezember, wurden die ersten Informationen weitergeleitet und die WHO hat auch sofort das Netzwerk, das internationale, alarmiert und diese Informationen weitergegeben. Und von da an ist ja alles weiter Geschichte. Die Schwere dieses Ausbruchs damals noch hat sich ja ständig entwickelt und wurde auch immer in den internationalen Nachrichten und in den Warnungen so angepasst. Die WHO hat früh gewarnt, dass die Länder sich darauf vorbereiten müssen, dass hier etwas am Kommen ist. Und auch diese Mensch-zu-Mensch-Ansteckung, diese weiterentwickelte Mensch-zu-Mensch-Ansteckung wurde früh erkannt und auch so weitergegeben. Verschiedene Länder haben ganz unterschiedlich darauf reagiert. Die wenigsten haben optimal reagiert. Und es lässt sich auch leider sehen, dass Länder, die spät reagiert haben, größere Ansteckungswellen hatten als andere.
Wie begegnen Sie dem Vorwurf der zu großen Nähe zu China, also einer gewissen unkritischen Haltung?
Es ist wichtig, in dem Moment, wo ich in einem Land einen Ausbruch einer neuen Krankheit habe, natürlich mit diesem Land Kontakt aufzunehmen und sämtliche Informationsaustausch so dicht als möglich zu halten. Da muss also automatisch eine starke Nähe aufgebaut werden, auf dem wissenschaftlichen Weg, auf dem medizinischen Weg, aber natürlich auch auf dem diplomatischen Weg. Also diese Kontakte sind da, müssen gepflegt werden und sind natürlich auch notwendig. Dieser internationale Austausch passiert fast täglich mit allen unseren Mitgliedsländern weltweit und besonders dann, wenn natürlich irgendwelche Krankheitsausbrüche sind. Also dieser Austausch auf der diplomatischen, politischen und vor allem auf der wissenschaftlichen und technischen Ebene ist lebenswichtig für das Bestehen der WHO.
Wie erklären Sie sich dann die Vorwürfe seitens der USA?
Es ist völlig klar, dass Mitgliedsländer natürlich gerne noch mehr über den Ursprung des Ganzen wissen möchten und jedes Land würde gerne wissen, ob es denn genug getan hat und ob es andere Wege gegeben hätte. Das muss sicher auch in einem Nachgang des Ganzen nochmal untersucht werden. Hier müssen wir sogar nachschauen, welche Länder wie reagiert haben, ob es Informationsflüsse gab, die hätten stärker berücksichtigt werden müssen oder ob es andere Möglichkeiten gegeben hätten. Aber im Moment sollten wir das doch den Technikern und den Medizinern und den Virologen, den Spezialisten also überlassen und uns das viel später im Nachgang anschauen, wenn wir ein viel genaueres Bild haben.
Sie haben jetzt schon in die Zukunft verwiesen. Was muss oder sollte denn die WHO und was sollten wir alle in Zukunft anders machen, damit sich sowas wie die aktuelle Corona-Pandemie nicht noch einmal wiederholt?
Das ist wirklich eine der schwierigsten Fragen. Wenn die WHO warnt seit Jahren vor einer nächsten großen Pandemie und die Sache war ja immer, die Frage ist nicht, ob eine große Pandemie kommt, sondern wann. Und nun haben wir sie, anders als wir dachten, aber dennoch ist sie da. Der internationale Austausch ist wahrscheinlich etwas, der am wichtigsten ist. Die Solidarität untereinander und das Miteinander. Polarisierung bringt hier überhaupt nichts. Wir haben gesehen, dass Polarisierung das Ganze nur schwieriger macht. Egal, ob es jetzt auch um Wirtschaft oder Schule oder Gesundheit geht. Es darf nie die Frage auftreten, das eine oder das andere. Das ist der falsche Weg. Und global ist es genauso. Wir können so eine große Pandemie nur dann global eindämmen, wenn wir global zusammenarbeiten. Also Solidarität und Einheit ist hier das Schlagwort. Polarisierung bringt leider gar nichts.
Wie beurteilt die Weltgesundheitsorganisation die Corona-Lage in Europa und der Welt und ihr eigenes Krisenmanagement? Antworten von WHO-Sprecher Christian Lindmeier waren das. Das Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in wenigen Monaten über die ganze Welt verbreitet. Dabei verändert es sich dauernd durch Mutationen, kleine Veränderungen im Erbgut. Im Grunde handelt es sich gar nicht mehr um ein Virus, sondern um viele verschiedene Viren, sogenannte Mutanten. Ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, lässt sich gar nicht so einfach sagen. Inzwischen gibt es aber mehrere Studien, die die Mutationen genauer untersucht haben. Mein Kollege Michael Lange hat sich einige davon genauer angeschaut und ist jetzt aus einem Nachbarstudio zugeschaltet. Michael, was sind das für Veränderungen, die sich da unter den Viren verbreiten?
Ja, das sind kleine Kopierfehler im Erbgut, Mutationen eben. Die können in allen 30.000 Bausteinen eines solchen Virus auftreten. Und bei der Virusvermehrung treten sie ganz automatisch auf. Also man kann gar nichts dagegen tun. Bei SARS-CoV-2 sind das durchschnittlich 2 Mutationen im Monat, die Forscher da beobachten. Die meisten dieser Mutationen haben allerdings keinerlei Auswirkung auf die Funktion der Viren. Die werden weder schwächer noch stärker, die ändern ihr Verhalten dadurch nicht. Anders ist das, wenn die Mutationen in den sogenannten Spike-Proteinen auftreten. Das sind Schlüsselproteine, die liegen auf der Oberfläche der Viren. Die kann man auf den elektronenmikroskopischen Bildern sehen. Und die sind dafür verantwortlich, dass so ein Virus in menschliche Zellen gelangen kann. Und ein internationales Forscherteam hat genau solche Mutationen an den Spike-Proteinen entdeckt.
Was bedeutet das jetzt? Welche Gefahren gehen denn von diesen Mutationen auf den Spike-Proteinen oder an den Spike-Proteinen aus?
Ja, es geht ja um die Eigenschaft, wie kommen solche Viren in die Zellen des Menschen hinein, und diese Eigenschaft liegt in den Spike-Proteinen, und Forscher aus Los Alamos haben das genauer untersucht und haben tatsächlich entdeckt, dass durch eine Mutation in den Spike-Proteinen das SARS-CoV-2 infektiöser wird. Es wird ansteckender für den Menschen, und die Virologen vermuten, dass eine Mutation zwar dazu führt, dass Menschen leichter angesteckt werden, aber nicht, dass diese Mutation dadurch gefährlicher für den Menschen wird. Das lässt sich einfach erklären an der Virusevolution. Mutationen, die der Vermehrung nützen, die setzen sich durch bei den Viren. Also hohe Infektiosität ist gut, die hilft den Viren bei der Verbreitung und bei der Vermehrung. Aber wenn ein Virus seinem Wirt großen Schaden zufügt, ihn vielleicht sogar umbringt, das nützt der Vermehrung des Virus natürlich gar nichts. Es ist deshalb unwahrscheinlich, dass durch die Mutation die Viren jetzt ja noch gefährlicher oder gar tödlicher werden.
Aber was bedeuten denn solche Mutationen, solche Erbgutveränderungen für die Wirksamkeit von Medikamenten gegen das Virus oder auch für einen zukünftigen Impfstoff? Könnten die mit der Zeit ihre Wirksamkeit verlieren?
Das kann passieren. Man kann sich ja so vorstellen, ein wirksames Medikament stört die Vermehrung der Viren. Das heißt, die Viren geraten unter Druck. Die Mutation, die gegen ein Medikament schützt, hilft also den Viren. Die haben jetzt wieder einen Vorteil bei der Evolution. Das heißt also, solche Mutationen, die gegen Medikamente schützen, die können sich bei den Viren durchsetzen. Das ist im Grunde der gleiche Effekt wie bei Bakterien, die resistent gegen Antibiotika werden. Das gleiche Prinzip gilt auch bei Impfungen. Wenn ein Impfstoff kommt und die Impfstoffe erkennen auch diese Spike-Proteine auf der Oberfläche der Viren, ja, dann sind die Viren unter Druck, und eine Mutation der Spike-Proteine, die könnte dann helfen, den Viren helfen, den Impfstoff abzuschwächen oder vielleicht sogar den Impfstoff wirkungslos zu machen. Wichtig ist deshalb, dass jetzt verschiedene Impfstoffe auch mit verschiedenen Wirkprinzipien entwickelt werden, dass, wenn der eine Impfstoff nicht mehr wirkt, dass dann ein anderer Impfstoff zur Verfügung steht, und deshalb ist auch internationale Zusammenarbeit in diesem Zusammenhang so wichtig.
Wenn wir da einen Blick in die Zukunft werfen, werden sich die Viren dauernd verändern, sodass es eigentlich nicht möglich sein wird, die ganz auszurotten?
Ja, ganz ausrotten, das ist wirklich sehr unwahrscheinlich. Man sieht ja die jetzige Situation, und die Viren werden sich eben weiterhin ständig verändern. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass die Viren sich verändern und dass dann ständig neue Impfstoffe gebraucht werden. Das ist ja ähnlich bei Grippeviren. Da muss ja auch jedes Jahr ein neuer Impfstoff entwickelt werden, weil sich die Viren immer wieder ändern, weil immer wieder neue Virusstämme entstehen. Allerdings ist inzwischen bekannt, dass sich Coronaviren nicht so schnell verändern wie die Grippeviren. Die mutieren deutlich seltener. Und bei früheren Coronaviren ist es bisher nicht dazu gekommen, dass sie sich so schnell verändern. Die sind entweder verschwunden oder sind dann irgendwann zu harmlosen Erkältungsviren geworden.
Stichwort harmlos haben Sie jetzt genannt. Könnte es theoretisch sein, dass auch SARS-CoV-2 nach und nach, also mit der Zeit, harmloser wird und die Corona-Pandemie dann dadurch irgendwann enden könnte?
Ja, das ist eine gewisse Hoffnung, aber es ist sehr schwierig, das vorherzusagen. Es ist auf jeden Fall denkbar. Niederländische Virologen haben Coronaviren untersucht, die heute nur harmlose Erkältungen auslösen und haben entdeckt, dass sie vor etwa 150 Jahren auf den Menschen übergesprungen sind, wahrscheinlich vom Tier. Und just in dieser Zeit fand die russische Grippe statt. Und die vermuten jetzt, dass das ein Coronavirus war, der damals viel schlimmer war, dann harmloser war und jetzt ein ganz normales Erkältungsvirus ist. Und auch andere Forschungen deuten in diese Richtung. Die Viren könnten also harmloser werden.
Aber wann das passieren könnte, das lässt sich noch nicht genau sagen.
Das lässt sich leider überhaupt nicht vorhersagen. Das kann relativ schnell in wenigen Monaten oder einigen Jahren passieren. Das kann auch Jahrzehnte dauern.
Viren werden infektiöser, aber nicht zwangsläufig gefährlicher. Michael Lange über Mutationen und die Frage, ob das neue Coronavirus mit der Zeit auch harmloser werden könnte. Es gibt Schätzungen, wonach 10% des Plastiks, das wir produzieren, am Ende im Meer landen. Eine Studie kam dabei auf etwa 5 bis 13 Millionen Tonnen im Jahr 2010. Doch diese Zahlen dürften längst überholt sein, denn seitdem ist die Weltplastikproduktion weiter stark gestiegen. Ob größere Kunststofftüten oder feine Mikroplastikpartikel, bislang sind Forschende davon ausgegangen, dass der Ozean eine Senke für diesen Müll ist, der darin landet, dass also eingetragenes Mikroplastik auch dort bleibt. Das stimmt aber nicht, wie eine Studie im Fachblatt PLOS ONE nahelegt. Das Meer kann Kunststoffpartikel offenbar auch wieder an Atmosphäre und Land abgeben. Volker Mrasek über die ungeahnte Rückkehr des Mikroplastiks.
Wellen brechen an der Küste, Gischt schäumt auf, im Meerwasser brodelt es. Unzählige Luftblasen steigen auf wie in einer geöffneten Sprudelflasche. An der Wasseroberfläche platzen sie auf und hinterlassen für einen Moment lauter winzige Leerstellen. In Windeseile schließen sich die Minikrater wieder. Meerwasser strömt von allen Seiten hinein und prallt aufeinander. Es entsteht ein Jet, ein Strahl von Wassertröpfchen, die es in die Luft katapultiert. Viele trägt es davon. Solche Prozesse liefen ständig im Ozean ab, sagt Steve Allen, Atmosphärenforscher an der Universität von Strathclyde in Schottland. Das Interessante dabei: Die Tröpfchen bestehen nicht nur aus Meerwasser.
Wir wissen ziemlich gut, dass Seesalz, Bakterien und organische Partikel ständig auf diese Weise aus dem Meer geschleudert werden. Es sind Milliarden Tonnen jedes Jahr. Mit Luftströmungen reisen sie manchmal um die ganze Welt.
Nach einer 8-tägigen Messkampagne an der französischen Atlantikküste ist Allen überzeugt. Auch Mikroplastikmüll im Ozean tritt auf diese Weise in die Atmosphäre über. Und nicht nur das. Bläst der Wind Richtung Küste, werden die Plastikpartikel aus dem Meer zurück an Land geweht. Dorthin, wo sie ursprünglich herkommen. Steves Forschungskollegin und Ehefrau, die Umweltwissenschaftlerin Deonie Allen.
Wir haben bisher angenommen, dass alles, was in Flüssen und Ozeanen landet, absinkt. Dass unsere Wasserkörper und ihre Sedimente also Senken für alle eingetragenen Mikroplastikpartikel sind. Mit unserer Studie entwerfen wir ein neues Konzept. Demnach könnten die Meere und ihre Oberflächen auch eine Sekundärquelle von Mikroplastik sein und nicht bloß eine Senke.
Die schottischen Forscher stellten ihre Messinstrumente auf einer hohen Düne am Strand auf, einen Luftansauger mit Filter und einen sogenannten Wolkenfänger, der in der Lage ist, Wassertröpfchen aus der Luft zu fischen. In ihren Proben ermittelten die Allens anschließend die Zahl der enthaltenen Mikroplastikteilchen. Dabei prüften sie auch jedes Mal die Windverhältnisse, um zu sehen, ob eine Luft- oder Nebelprobe tatsächlich vom Meer stammt oder nicht doch vom Land.
Wir haben eine Schätzung vorgenommen, aber man muss sagen, sie ist sehr, sehr grob. Es könnten weltweit über 130.000 Tonnen Mikroplastik sein, die jährlich vom Meer an Land gelangen, allein in Bodennähe. Berücksichtigt man auch den Transport in höheren Luftschichten, reden wir vermutlich über Millionen von Tonnen.
Rund 350.000 Kilometer Küste gibt es auf der Erde. Doch nicht jeder Abschnitt ist so wellenreich wie an der Biskaya, dem Ort der neuen Pilotstudie. Im Mittelmeer oder in der Ostsee zum Beispiel ist die Brandung viel schwächer und damit auch die Gischt, die es braucht, um marines Mikroplastik in die Seeluft zu schleudern. Deshalb hat Stefan Krause auch Zweifel, ob die globale Hochrechnung seiner Fachkollegen so stimmt. Der deutsche Geoökologe ist Professor an der Universität Birmingham in England und forscht ebenfalls über Fremdstoffe im Wasser.
Es bedarf dann schon noch einiger Studien in anderen Gebieten mit anderer Wellenaktivität, um dann aufzuskalieren auf größere Skalen.
Dass Mikroplastikpartikel mit einer Art Wellenkanone in die Luft gelangen können und danach auch zurück an Land, diese Grundthese seiner schottischen Kollegen hält Krause aber für überzeugend. Vielleicht könne sie ja Plastikspuren selbst an den entlegensten Orten der Erde erklären.
Wenn wir uns die Antarktis anschauen, gerade für die Antarktis wird halt schon noch diskutiert, warum Plastik gefunden wird. Diese Gischthypothese, dieser Mechanismus könnte da durchaus ein relevanter Mechanismus sein in den Bereichen, die bis jetzt noch sehr gering mit Plastik verschmutzt sind.
Mikroplastik kann offenbar mit Gischt und Wind aus dem Meer zurück an Land gelangen. Volker Mrazek hat darüber berichtet. Wir haben den Ausblick in die Welt der Forschung heute mit Corona begonnen und wir beschließen ihn auch damit. Denn in der Sternzeit, die Sie an dieser Stelle des Deutschlandfunk-Vormittags erwartet, geht es heute um das himmlische Schmuckstück nördliche Krone. Lateinisch Corona Borealis.
Sternzeit, 13. Mai. Corona am Himmel. Es gibt nur wenige Himmelsfiguren, bei denen unmittelbar zu erkennen ist, was das Sternmuster darstellen soll. Dazu gehört die nördliche Krone, lateinisch Corona Borealis. Sieben Sterne bilden einen Halbkreis, der wie ein Diadem erscheint. Passenderweise heißt der hellste Stern Gemma, lateinisch Edelstein. Das himmlische Schmuckstück funkelt jetzt hoch im Süden zwischen Bootes und Herkules. Die Corona haben genauso auch chinesische Astronomen gezeichnet. Dort sah man in diesem Sternenrund allerdings ein Gefängnis. Dagegen handelt es sich einer griechischen Sage nach um die Krone der Ariadne, der Tochter des Kreta-Königs Minos. Der hatte die Athener dazu verpflichtet, alle 9 Jahre jeweils 7 Jünglinge und Jungfrauen zu entsenden. Sie wurden dem Ungeheuer Minotaurus geopfert, das in einem Labyrinth hauste. Eines Tages gehörte auch Theseus, der Sohn des Athener-Königs, zu den Todgeweihten. Doch er verliebte sich in Ariadne, die ihm ein Schwert und einen langen Wollfaden gab. Theseus drang in das Labyrinth ein, tötete Minotaurus und fand dank des Fadens, dessen Anfang er am Eingang befestigt hatte, auch wieder hinaus. Gemeinsam mit Ariadne verließ er Kreta. Als sie auf Naxos Rast machten, fiel die Königstochter in einen langen Schlaf. Als sie erwachte, hatte Theseus sie verlassen. Dionysos, der Gott des Weins, tröstete sie. Beide verliebten sich und heirateten. Voll Freude schleuderte Dionysos ihre Krone an den Himmel. Und so leuchtet dort noch immer das wunderschöne Halbrund der Corona Borealis.